In New York im Leo Baeck Institute als Gedenkdienerin ist die Aufgabe, Oral History Interviews zu machen. Das heißt, man interviewt österreichische Holocaust-Überlebende, die in die USA emigriert sind. Es wurde aber uns sehr oft berichtet, dass es halt ganz oft bei Personen das erste Interview war, das erste Mal, dass sie darüber gesprochen haben. Als sie mit ihrer Mutter in den 90ern in Österreich war, hat die Mutter ihnen ihre alte Wohnung gezeigt und in der Wohnung hat die Person, die halt während dem Nationalsozialismus eingezogen war, als die Wohnung arisiert worden ist, noch immer in dieser Wohnung gewohnt in den 1990ern. Eines Tages war die Mutter mit Donald Trump im Aufzug, wo er begonnen hat, sich rassistisch über MexikanerInnen zu äußern, woraufhin die Überlebende ihrer Tochter gesagt hat, das klingt so wie einst über jüdische Personen in Wien gesprochen worden ist.
Wir haben ja einen Schwerpunkt zum Zweiten Weltkrieg. Und da frage ich mich oft, wie das so sein muss, wenn du aus Wien vertrieben worden bist und ob du bis heute, also 80 Jahre nach dem Ende des Kriegs in Europa, überhaupt irgendwann wieder zurückgekommen bist nach Wien. Und ob du es überhaupt wolltest. Also ob diese ursprüngliche Heimat Österreich noch irgendetwas von dem Gefühl von Heimat für dich hat.
Petra, spielst du jetzt auf die geflüchteten Jüdinnen und Juden an?
Ganz genau, ja. Um die geht es ja in unserer heutigen Folge. Mitten in unserem Schwerpunkt zum Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Petra Tempfer und ihr hört den WZ-Podcast Weitergedacht.
Ich bin Matthias Ziegler und ihr hört heute die zweite Folge von insgesamt 5 über ganz persönliche Geschichten, die der Zweite Weltkrieg geschrieben hat. Ein großes Problem bei der Erinnerung an den Holocaust ist ja, dass die ZeitzeugInnen nach und nach wegsterben. Umso wichtiger sind Institutionen wie der Gedenkdienst, wo junge Menschen ins Ausland geschickt werden und an Gedenkstätten Wissen vermitteln. Den Gedenkdienst habe ich mir für unsere heutige Folge näher angeschaut. Und Petra, weißt du, wie lange es den schon gibt?
Wieder so eine Frage, Matthias. Also ich denke mal, mit der Aufarbeitung begonnen des Zweiten Weltkriegs hat man frühestens in den 60er Jahren. Jetzt schätze ich eher wirklich grob und würde sagen 50 Jahre.
Na, so lange ist es noch nicht. Heuer am 1. September wären es genau 33 Jahre.
So noch weniger.
1992 haben die ersten Gedenkdiener ihren Dienst angetreten. Und zwar im Museum Auschwitz-Birkenau, bei der Anne-Frank-Stiftung und in der Gedenkstätte Theresienstadt. Und eine Gedenkdienerin, die voriges Jahr in New York im Einsatz war, ist Miriam Bonaparte, die ich getroffen habe und die du übrigens kennen könntest.
Sagt mir jetzt eigentlich nichts, der Name.
Ja, die Miriam hat vor 11 Jahren ihre berufspraktischen Tage bei der Wiener Zeitung absolviert.
Oh, wirklich? Okay, nein. Da war ich zwar schon bei der Wiener Zeitung, aber ist mir nicht bekannt, nein. Gut, berufspraktische Tage sind immer sehr kurz.
Ja, wir sind übrigens erst draufgekommen, als wir uns zum Gespräch über den einjährigen Gedenkdienst getroffen haben, den sie geleistet hat. Also ich habe es vorher auch nicht gewusst. Und sie hat in diesem Jahr in New York Holocaust-Überlebende getroffen und mit ihnen über deren Flucht in die USA gesprochen.
Das ist interessant. Da bin ich echt gespannt.
Hallo Miriam, du bist 26 Jahre alt und du hast ein ganzes Jahr in New York verbracht.
Hallo, ja, das stimmt. Ich habe im letzten Jahr Gedenkdienst gemacht in New York im Leo Baeck Institut.
Kannst du kurz erklären, was das Leo Baeck Institut macht?
Das Leo Baeck Institut wurde in den 1950ern gegründet in New York und agiert einerseits als Forschung, aber auch als Archiv für die Geschichte von deutschsprachigen Juden. Es hat sich aber auch jetzt im Laufe der Zeit eher zur Holocaust-Forschung gewendet und es gibt das Leo Baeck Institut in New York. Dann gibt es eine Teilstelle in Berlin und auch in Israel.
Das heißt, der Gedenkdienst dreht sich um die Erinnerung an den Holocaust.
Genau, also der Gedenkdienst ist ein Verein, der die Aufgabe hat, die Aufarbeitung von Österreichs Geschichte von 1939 bis 1945 und macht ganz viel verschiedene Gedenkarbeit. Sie sind immer bei der Befreiungsfeier Mauthausen, sie schicken jedes Jahr um die 20 GedenkdienerInnen ins Ausland und machen ganz viele verschiedene Arbeitsgruppen, die sich auch mit den verschiedensten Themen auseinandersetzen.
Und was genau hast du in New York gemacht?
In New York im Leo Baeck Institute als Gedenkdienerin ist die Aufgabe, Oral History Interviews zu machen. Das heißt, man interviewt österreichische Holocaust-Überlebende, die in die USA emigriert sind.
Gibt es so eine Geschichte, die dich besonders beeindruckt hat?
Also es gab ganz viele verschiedene spannende Interviews, die wir geführt haben. Wir hatten um die 25 und da sticht jetzt vielleicht nicht eins mehr aus als die anderen. Ein Interview, das wir hatten, war mit einer Holocaust-Überlebenden, die 1922 in Wien geboren ist und Auschwitz überlebt hat. Das war die älteste Person, die wir interviewt haben.
Ging es vor allem um die Zeit bis zur Flucht in die USA oder auch dann um das Leben nach der Flucht in den USA?
Es ging um die Geschichte der Großeltern, die Geschichte der Eltern, die eigene Geschichte, wie war es, in Österreich aufzuwachsen. Die meisten sind ja auch in Wien aufgewachsen. Woran sie sich erinnern können, welche schönen Orte es in ihrer Erinnerung gab über Wien und dann über ihr Leben in den USA und wie es war, in den USA anzukommen, wie die Nachbarschaft war, in der man aufgewachsen ist, wie das restliche Leben verlaufen ist, ob man studiert hat oder nicht, wo man gearbeitet hat, ob man Kinder hat oder nicht, wie man mit den Kindern über die Geschichte umgeht, mit den Enkelkindern, wie sich die Kinder und die Enkelkinder definieren. Wie schaut ihr jüdisches Leben in den USA aus im Vergleich zu dem jüdischen Leben in Österreich?
Wie ist denn das Verhältnis zur alten Heimat von denen, die jetzt in New York oder in den USA leben? Ich nehme an, es waren ja nicht nur New Yorker, die ihr interviewt habt, sondern aus den ganzen USA.
Ja, also wir hatten über Zoom ein Interview in San Francisco, wir hatten zwei Dienstreisen nach Florida, aber wir hatten auch viele Interviews im Staat New York und auch New Jersey. Und es waren sehr verschiedene Antworten. Es war entweder die Antwort, Österreich hat seine Geschichte sehr gut aufgearbeitet. Das war die Antwort, die vor allem von der zweiten Generation gekommen ist. Aber wir hatten auch Personen, die wir angerufen haben und gefragt haben, ob sie interviewt werden möchten. Und sie haben gleich gesagt, nein, sie wollen nichts mit dem österreichischen Staat zu tun haben. Aber das kam eigentlich relativ selten vor. Einige der Personen, die wir interviewt haben, haben teilgenommen bei A Letter to the Stars, wo sie eine junge Österreicherinnen und Österreicher aufgenommen haben bei sich für eine Zeit und dann danach nach Österreich gefahren sind und sich dort dann herumführen lassen haben und wurden eben in Empfang genommen vom österreichischen Staat und hatten dadurch schon noch sehr gute Erzählungen. Aber es war immer eine andere Auffassung davon, wie Österreichs Aufarbeitung funktioniert hat.
Und die Interviews waren auf Englisch oder auf Deutsch, weil es ja gebürtige ÖsterreicherInnen waren?
Die meisten Interviews, die wir geführt haben, waren eigentlich auf Englisch. Wir hatten ein Interview, das hätte auf Englisch stattfinden sollen, mit einer 102-jährigen Überlebenden aus Berlin. Für die vor allem wichtig, weil es ihre Tochter das Interview sich anhören kann, die nur Englisch spricht. Aber nach der zweiten Frage ist sie einfach auf Deutsch geswitcht. Und ich glaube, es ist halt bei ganz vielen war es, dass sie halt, und vor allem bei den Gedenkdienerinnen vor uns, nachdem jetzt bei uns die meisten in den 1930ern geboren sind, war es, dass man gut sprechen konnte auf Deutsch über die Kindheit und dann bei Männern ab dem Zeitpunkt, wo sie in der US-Army waren, hat sich dann geswitcht zu Englisch oder halt eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo man halt dann in den USA gelebt hat. Da hat einfach das Vokabular gefehlt, um die Gespräche über das Erwachsenenleben in den USA zu führen.
Und wie viele von den interviewten ZeitzeugInnen haben nach ihrer Flucht in die USA nachher wieder Österreich besucht?
Die meisten, die wir interviewt haben. Und ich würde auch sagen, dass die meisten vermutlich ab den 1960ern das erste Mal in Österreich waren. Einige waren eigentlich wegen der Arbeit in Österreich, weil die meisten hatten keine Familie mehr, die sie hätten besuchen können.
Das heißt, es gab kaum jemanden, der wirklich alle Brücken abgebrochen hat und gar nichts mehr mit Österreich zu tun haben wollte.
Ich glaube, das war weniger bei uns und den Überlebenden, die wir interviewt haben, einfach weil wir eben die jüngeren Überlebenden interviewt haben, wo dann natürlich auch eine andere Beziehung zu Österreich da ist, wenn man als Kind geflüchtet worden ist eigentlich, weil man ja selber nicht die Entscheidung getroffen hat, man flüchtet jetzt, sondern es waren die Eltern, die diese Entscheidung getroffen haben. Und da hat man dann Erinnerungen an Österreich vielleicht, aber da ist dann auch immer die Frage, wie akkurat ist meine Erinnerung, wie sehr wird mir das erzählt, wie viel haben meine Eltern mir erzählt, wie viel haben meine Eltern mir nicht erzählt. Ein Interview hatten wir mit einem österreichischen Überlebenden, der ursprünglich nach Australien emigriert ist und dann später eigentlich wegen der Arbeit in die USA gezogen ist. Er hat ab den 1950ern ganz starke Panikattacken gehabt und niemand konnte ihm sagen, wieso. Die Psychotherapie war eigentlich noch nicht weit genug bei Panikattacken und er hat, glaube ich, 20 Jahre warten müssen, bis er wirklich eine Diagnose hat, was bei ihm passiert und wieso er das hat.
Das heißt, er hat sozusagen ein Fluchttrauma.
Ja, und er konnte sich auch eigentlich an nichts erinnern, also er hat auch alles bewusst oder unbewusst verdrängt.
Wie viele GedenkdienerInnen gibt's eigentlich?
Also der Verein Gedenkdienst entsendet aktuell 18 Gedenkdienstleistende ins Ausland an seine Einsatzstellen. Daneben gibt's den Verein Österreichischer Auslandsdienst, der neben dem Gedenkdienst auch Sozial- und Friedensdienste anbietet. Und früher gab es noch eine weitere Trägerorganisation namens Niemals Vergessen, die aber ihre Arbeit wegen der hohen bürokratischen Auflagen eingestellt hat. Insgesamt hat es bisher mehr als 1300 Gedenkdienstleistende gegeben.
Und der Gedenkdienst, ist das ein Ersatz für den Wehrdienst oder den Zivildienst?
Ursprünglich ja, aber seit 2016 steht auch Frauen offen.
Und wie lange dauert der dann?
Beim Verein Gedenkdienst sind es exakt 12,5 Monate und in der Zeit bekommt man eine gewisse Aufwandsentschädigung, muss aber Kost und Logis selbst bezahlen. Und vor dem Gedenkdienst finden 3 Vorbereitungsseminare in ganz Österreich statt, bei denen unter anderem auch Gedenkstätten besucht werden.
Ah, interessant, ja.
Haben die Zeitzeuginnen mit euch zum ersten Mal über ihre Erlebnisse gesprochen oder waren das Erfahrene? Also hast du vielleicht das Gefühl, dass da bis zu einem gewissen Grad ihr auch einen Damm gebrochen habt, wo man endlich über Dinge gesprochen hat, die man bis dahin niemandem erzählen konnte oder wollte oder aus anderen Gründen zurückgehalten hat?
Ich glaube, das war bei uns weniger. Wir hatten schon ein Interview, das war wirklich das erste Mal und ein anderes war es das zweite Mal, aber halt davor immer nur Veranstaltungen in Schulen, wo gesprochen worden ist. Es wurde aber uns sehr oft im Leo Beck-Institut schon auch berichtet, dass es halt ganz oft bei Personen das erste Interview war, das erste Mal, dass sie darüber gesprochen haben, dass sie nicht einmal mit ihrer Familie darüber gesprochen hat oder vor allem nicht mit ihrer Familie darüber gesprochen haben, weil es halt auch oft einfacher ist, vielleicht mit einer fremden Person darüber zu reden, als mit einer verwandten Person.
Und ich nehme an, das Ganze war auch sehr emotional für die Betroffenen.
Auf jeden Fall. Es war oft Erinnerungen an Mütter, die die Straße putzen mussten, wie sie abgeholt worden sind von der Polizei. Und auch nicht in der alten Heimat willkommen zu sein, gleichzeitig auch Probleme haben, mit einer neuen Heimat wirklich willkommen geheißen zu werden. Die Angst davor, Deutsch zu sprechen, das haben wir wirklich oft gehört. Bei der zweiten Generation vor allem, wie unangenehm es war, wenn die Eltern begonnen haben, Deutsch zu reden. Weil es ja auch eine Sprache war, die man während dem Zweiten Weltkrieg ja auch nicht hören wollte in den USA. Also das auf jeden Fall.
Das heißt, die waren nicht mehr in Österreich zu Hause und noch nicht in den USA.
Ganz genau. Wobei ich auch sagen würde, dass sie sehr schnell zu Hause angekommen sind. Sie haben sich alle als Amerikaner bezeichnet mit einem österreichischen Background. Also natürlich, die erste Generation war schon Österreicher, die jetzt in den USA leben. Aber eigentlich alle, also jede zweite Person aus der zweiten Generation, mit der wir gesprochen haben, war eindeutig, haben gesagt, ich bin Amerikaner und ich habe vielleicht einen österreichischen Background, aber das zählt jetzt irgendwie mehr. Was natürlich aber auch sehr einfach ist in den USA, wenn jede Person einen Migrationshintergrund hat oder fast jede Person.
Wie ist es dir da persönlich bei dem Ganzen gegangen? Also wie fühlt sich das an, wenn man als junger Mensch da von jemandem, der viermal so alt ist wie man selber, erzählt bekommt, die Schrecklichkeiten, die man vielleicht aus Schulbüchern kennt oder aus Dokumentationen, aber sich ja nicht wirklich so vorstellen kann.
Ich glaube, ein Unterschied, den ich auf jeden Fall hatte zu meinem Kollegen, weil es sind immer 2 Österreicher in New York im Leo Beck-Institut, ist, dass ich aufgewachsen bin mit einer Großmutter, die als Kind geflüchtet worden ist aus Deutschland, also Stettin, und dann in den USA aufgewachsen ist. Und dadurch wurden mir, glaube ich, schon früh Geschichten erzählt, zum Beispiel Kinderversionen von Geschichten, also Steine wurden zu Kirschkernen in Erzählungen. Aber dadurch war es nicht etwas komplett Neues, aber natürlich ist keine Geschichte gleich und es war immer etwas anderes.
Matthias, die Miriam hat von Steinen gesprochen, die zu Kirschkernen geworden sind, dass das ihre Oma erzählt hat. Was genau meint sie da damit?
Da geht es darum, dass die Miriam als Kind ihre Oma gefragt hat, warum sie damals Deutschland verlassen hat. Und da hat sie erzählt, dass sie mit Kirschkernen beworfen worden ist. Und Jahre später, nach dem Tod der Großmutter, hat ihr Vater der Miriam dann erklärt, dass es sich in Wirklichkeit um Steine gehandelt hat.
Hat dann das bei der Miriam auch einen Einfluss darauf gehabt, dass sie eine Großmutter hat, die Jüdin ist, dass sie dann den Gedenkdienst absolvieren wollte?
Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad schon. Das heißt, du hast einen persönlichen Bezug zum Holocaust. War das vielleicht auch der Grund, warum du den Gedenkdienst machen wolltest?
Auf jeden Fall. Also Gedenkdienst machen war schon eine Überlegung, die ich hatte. Aber ich war mir noch wegen der Stelle recht unsicher. Also ich habe mich auch für die Stellen in Israel sehr interessiert. Aber für mich war schon ausschlaggebend die Stelle in New York, dass man die Möglichkeit hat, Interviews zu führen mit Überlebenden.
Ich nehme an, du warst dann vorher auch schon öfter in den USA bei der Großmutter.
Nein, also meine Großmutter ist dann nach Österreich gezogen in den späten 1940ern. Ich war davor schon zweimal in den USA, aber das war eher, um andere Verwandte zu besuchen. Und ich war mir gar nicht so sicher, ob ich New York als Stadt so cool finden würde, weil das letzte Mal war ich mit 16 in New York, also 8 Jahre bevor ich den Gedenkdienst gemacht habe. Und da fand ich die Stadt eigentlich ein bisschen groß und dreckig.
Und laut.
Und laut. Jetzt kann ich sagen, sie ist groß und laut und auch ein bisschen dreckig, aber schon noch sehr cool.
Und jüdisch bis zu einem gewissen Grad.
Auf jeden Fall.
Wie er überhaupt das Judentum die US-Gesellschaft mitgeprägt hat. Also wenn ich denke, nicht nur Hollywood wäre wahrscheinlich nicht Hollywood ohne die jüdischen FilmemacherInnen.
Jüdische Kultur ist auf jeden Fall ein großer Teil der USA, wobei sich das auch schon vor allem auf Kalifornien und damit halt auf LA und auf New York bezieht. Und dann natürlich auch so Florida fällt da rein und auch ein Teil von Nevada. Aber ich glaube, das sind die größten Orte, wo viele jüdische Personen leben. Man hat auch Stadtteile in New York, wie zum Beispiel East Williamsburg, das wirklich hauptsächlich orthodox-jüdisch ist. Und auch wenn man an Essen in New York denkt, wenn man nur an Bagels denkt oder Pastrami-Sandwiches. Jede Person, die schon mal in New York war und einer anderen Person eine Empfehlung gibt für New York, sagt, man muss bei Katz ein Pastrami-Sandwich essen gehen. Das ist auch von rumänischen Juden in die USA gebracht worden. Und die meisten Bäckereien sind auch jüdisch. Das sind auch die, die dann Sauerteigbrot haben. Und da gibt es dann auch, passend zu den jüdischen Feiertagen, jüdisches Gebäck. Aber es gibt auch immer Challah, was ja für uns Stritzel ist.
Das heißt, da haben jüdische EinwanderInnen auch sehr viel Kultur mitgebracht in den USA.
Definitiv.
Wie geht die Gesellschaft insgesamt mit dem jüdischen Erbe um? Ist Antisemitismus in den USA ein Thema, so wie es bei uns in Europa ist?
Anders, auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen, dass es gar keinen Antisemitismus gibt. Es gibt einen anderen, so wie das halt Rassismus allgemein ist auch in anderen USA, als das bei uns ist. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, nachdem ich ja auch am 7. Oktober in New York war, das war der Tag, an dem der Hamas-Überfall in Israel stattgefunden hat. Und da haben dann auch viele Demonstrationen in Unis stattgefunden. Wir konnten auch an einem Tag nicht in die Arbeit gehen, weil sie uns gesagt haben, es ist unsicher.
Demonstrationen für Palästina gegen Israel.
Genau. Und das Leo Baeck-Institut befindet sich im Center for Jewish History in Manhattan. Und das ist ein Gebäude mit verschiedenen jüdischen Institutionen, Organisationen und auch einer Universität. Und da wurde uns eben gesagt, wir sollten besser nicht in die Arbeit gehen an diesem Tag. Und ich glaube, es ist eine sehr andere Diskussion in den USA von jungen jüdischen Personen über den Staat Israel als die, die wir in Österreich vielleicht über den Staat Israel haben. Einfach, weil man nicht den Bezug hat zu einer Gedenkstätte.
Bei uns?
Ja.
Also es gibt in New York ein eigenes jüdisches Zentrum, während wir in Wien ja das jüdische Museum haben. Und das war es in Wahrheit.
Ja, also es gibt in New York aber ganz viele verschiedene jüdische Einrichtungen. Es gibt 3 Museen in New York, die sich mit jüdischer Geschichte auseinandersetzen. Natürlich spielt jüdische Geschichte in ganz New York eine große Rolle. Und ich war auch letztes Jahr im Juni in Boston bei einer Wanderausstellung über Auschwitz, die sehr voll war, und die war davor in L.A. und dann sind sie nach Boston gewandert und ihr Ziel ist, glaube ich, einen Großteil der USA abzuklappern.
Wie gehen die USA insgesamt mit dem Nationalsozialismus um? Ich glaube, es gibt ja dort kein Verbotsgesetz, so wie bei uns.
Nein, das gibt es nicht. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich eigentlich außer einmal in einer U-Bahn-Station eine Person, die alleine protestiert hat mit einem riesigen Hakenkreuz auf einem Plakat, das Symbol nicht gesehen habe. Es ist aber eine komplett andere Auseinandersetzung mit dem Thema als die wir haben.
Gut, es gibt natürlich keine Schuldfrage, weil die USA klar Alliierte waren und damit keine Schuld gehabt haben am Tod von Jüdinnen und Juden und damit auch sich niemand kritisiert fühlen muss, wenn es um den Holocaust geht, so wie bei uns.
Das stimmt. Vielleicht eine Sache, die ich sehr spannend fand. Ich war in einem Museum in New York und da war eine Ausstellung über Migration allgemein in die USA, über das Wasser. Und da haben sie schon sehr auf die Schulter geklopft, indem sie gesagt haben, jedes Boot, das im Hafen eingelaufen ist, da wurden die Personen dann auch in den USA aufgenommen. Und dabei wird aber ganz ausgelassen, die Boote, die sie nicht angenommen haben. Weil sie viele Schiffe auch einfach nicht ins amerikanische Hafengebiet gelassen haben.
Also Matthias, ich muss jetzt nochmal bei den Pastrami-Sandwiches einhaken. Dass sie eine jüdische Speise sind, wusste ich nicht. Ich weiß nämlich nicht mal, was Pastrami-Sandwiches sind.
Ehrlicherweise habe ich zwar den Begriff Pastrami-Sandwich schon sehr oft gehört, aber gegessen habe ich, glaube ich, noch nie eines. Und ich schaue da jetzt gerade im Internet nach und sehe, im Grunde genommen ist es ein saftiges Stück Rindfleisch zwischen zwei Brotscheiben, wobei das Rindfleisch erst gepökelt, dann geräuchert und dann gekocht wird, damit es besonders weich wird. Und in der puristischen Fassung kommt dann nur noch Senf und Gurke dazu rein. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe auch nicht gewusst, dass es eine jüdische Speise ist. Ich hätte eher gedacht, es kommt aus Italien vom Namen her. Die Bagels hingegen, da war mir schon bekannt, dass es eine jüdische Speise ist.
Apropos jüdische Speise, jüdische EinwanderInnen, ist eigentlich bekannt, wie viele Jüdinnen und Juden in die USA geflüchtet sind?
Exakte Zahlen dazu gibt es nicht, weil die Quellenlage sehr lückenhaft ist. Schätzungen zufolge haben nach der Machtergreifung der Nazis in Deutschland 1933 rund 60% der jüdischen Bevölkerung das Land verlassen. Da reden wir von etwa 300.000 Personen, die aus dem Deutschen Reich ausgewandert sind bis 1941. Und knapp die Hälfte von denen ist in den USA gelandet.
Also 150.000, das kann ich rechnen. Und das ist eine verschwindend geringe Zahl, wenn man bedenkt, dass ungefähr 6 Millionen Jüdinnen und Juden im Holocaust ermordet worden sind.
Die größtenteils in Osteuropa gelebt haben, ja. Also die Zahl der Jüdinnen und Juden auf deutschem Staatsgebiet, also auf dem ursprünglichen deutschen Staatsgebiet, war tatsächlich sehr klein im Verhältnis zur jüdischen Bevölkerung in Osteuropa. Übrigens sind ja von den 6 Millionen, die im Holocaust ermordet worden sind, rund 4 Millionen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern gestorben und die übrigen 2 Millionen durch Massaker in den von der Wehrmacht eroberten Gebieten, vor allem im Russlandfeldzug.
Weil du vorher gesagt hast, bis 1941 haben rund 60% der jüdischen Bevölkerung das Land verlassen. Was war danach?
Danach hat das NS-Regime ein Ausreiseverbot für die jüdische Bevölkerung verhängt und das hat die Flucht für viele verunmöglicht. Also wer es bis dahin nicht rausgeschafft hat, war in Deutschland gefangen, wenn er nicht doch irgendwelche Wege noch gefunden hat. Und die Flüchtenden sind ja auch nicht unbedingt mit offenen Armen aufgenommen worden. Wie die Miriam schon angedeutet hat, haben auch die USA viele nicht ins Land gelassen.
Du meinst das mit den Booten, wo nicht alle zufahren durften?
Genau. Und trotzdem ist aber heute die jüdische Bevölkerung in den USA mit 5,3 bis 9 Millionen Menschen, je nach Zählart, sogar die größte weltweit, also noch größer als in Israel.
Wie viele Jüdinnen und Juden leben in Israel?
Rund 6,2 Millionen. Und insgesamt wird die jüdische Bevölkerung weltweit heute auf knapp 17 Millionen Menschen geschätzt. Und ungefähr so viele dürften es auch vor Beginn des Holocaust gewesen sein, weil am Ende des Zweiten Weltkriegs waren sie auf 11 Millionen dezimiert. Und wenn ich jetzt die 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden dazurechne, komme ich circa auch auf 17 Millionen.
Das wirklich Bedenkliche an der ganzen Geschichte ist, dass diese restriktive Einwanderungspolitik auch heute wieder Thema ist und nicht unbedingt der Vergangenheit angehört.
Ja, und zwar sowohl in Deutschland als auch bei uns in Österreich. Und auch in den USA, wobei es dort heute unter US-Präsident Donald Trump nicht gegen Jüdinnen und Juden geht, sondern gegen MigrantInnen aus südlichen Staaten des amerikanischen Kontinents. Und genau dazu hat die Miriam auch eine interessante Anekdote erzählt, in der Donald Trump eine Rolle spielt.
Ein interessanter Aspekt bei einem Interview war definitiv eine Überlebende, die im selben Haus gewohnt hat wie Donald Trump, aber vor langer Zeit, ich schätze, es war wahrscheinlich in den 80ern oder 90ern, und das war ein Interview mit ihr und ihrer Tochter gemeinsam und da haben sie uns auch erzählt, dass sie geschäftliche Beziehungen in der Modebranche miteinander hatten. Ich kann nicht genau sagen, welche, aber eines Tages war die Mutter mit Donald Trump im Aufzug, wo er begonnen hat, sich rassistisch über MexikanerInnen zu äußern, woraufhin die Überlebende ihrer Tochter gesagt hat, das klingt so, wie einst über jüdische Personen in Wien gesprochen worden ist. Und danach wurden, glaube ich, wenige Worte gewechselt und auf jeden Fall die geschäftlichen Beziehungen waren danach auch vorbei.
Das heißt, du kennst das wahre Gesicht des Donald Trump aus zweiter Hand.
Ja, oder vielleicht dann auch schon dritte mit der Tochter, die das erzählt hat.
Wenn du jetzt wieder zurück in Österreich bist und da wahrscheinlich auch öfter diese Warnung von dem nie wieder hörst und davor, dass es jederzeit passieren könnte, dass wir wieder vielleicht nicht in einen Holocaust rutschen, aber doch etwas Ähnliches auch in Österreich passieren könnte. Wie ist da dein Blick jetzt, nachdem du mit den ZeitzeugInnen gesprochen hast? Weil ich nehme an, es war ja auch ein Thema, wie das Ganze passiert ist damals, wenn man von passiert sprechen kann überhaupt.
Die meisten Interviews, die wir geführt haben, waren halt eben mit jüngeren Überlebenden und dadurch konnten halt die meisten sich nicht an politische Veränderungen in Österreich erinnern, beziehungsweise waren einfach auch nicht auf der Welt. Ein Interview war mit einer Überlebenden, die in den späten 1920ern in Floridsdorf auf die Welt gekommen ist, die sich noch wirklich gut an die Februarkämpfe erinnern konnte und uns davon erzählt hat, aber halt trotzdem nicht die allgemeinen Gegebenheiten der 1930er jetzt so zusammenfassen konnte, weil sie eben ein Kleinkind war.
Wobei ja in dem Zusammenhang das Spannende eher der Aspekt ist, dass eben Nachbarn, mit denen man sich gut verstanden hat, dann plötzlich womöglich einen denunziert haben oder weggeschaut haben, wenn man deportiert worden ist.
Definitiv. Eines der Interviews, das wir hatten, da war der Fall, dass die Familie die Wohnung verloren hat, geflüchtet ist und die Tochter, die in den 1950ern in den USA, in New York auf die Welt gekommen ist, gerade ein Buch schreibt über ihre Familiengeschichte und sich auch ganz viel mit dem Trauma als zweite Generation auseinandersetzt. Und eine Geschichte, die sie uns erzählt hat, war, als sie mit ihrer Mutter in den 90ern in Österreich war, hat die Mutter ihnen ihre alte Wohnung gezeigt und in der Wohnung hat die Person, die halt während dem Nationalsozialismus eingezogen war, als die Wohnung arisiert worden ist, noch immer in dieser Wohnung gewohnt in den 1990ern. Und die Mutter hat sich so aufgeregt darüber und hatte einen Emotionsausbruch auf der Straße. Und die Tochter hat es wenig nachvollziehen können. Und dann war die Tochter viele Jahre später ohne ihre Mutter in Wien in den 2000ern und war bei der Wohnung der Mutter und es hat noch immer derselbe Mann in dieser Wohnung gewohnt. Und dann hatte die Tochter einen ähnlich emotionalen Ausbruch, wie die Mutter ihn damals hatte. Einfach, weil sie es jetzt viel besser nachvollziehen konnte, die Wut darüber, dass diese Ungerechtigkeit noch immer bestand.
Ich nehme an, von den ZeitzeugInnen, mit denen ihr gesprochen habt, hat so gut wie jede und jeder Verwandte im KZ verloren.
Definitiv. Entweder es waren Elternteile oder es waren Großeltern, Cousinen, Cousins, Schwestern. Also jede Person hat mindestens eine Person verloren.
Wie war das bei deiner eigenen Familie, weil du halt deine Großmutter angesprochen hast, die flüchten musste? Gab es da auch solche Geschichten?
Definitiv. Also die Familie von meiner Großmutter hat verstreut in Deutschland gelebt. Meine Großmutter ist eben in Stettin aufgewachsen und viele von ihren jüdischen Verwandten sind emigriert in die USA, aber viele hatten auch nicht die Möglichkeit dazu und haben den Holocaust nicht überlebt. Meine Oma musste zweimal ein Land verlassen, in dem sie in den 1930ern aus Deutschland geflüchtet ist und in den späten 1940ern die USA verlassen hat, weil es auch nicht möglich war, in den USA kommunistisch aktiv zu sein, ohne unter McCarthy verfolgt zu werden.
Das heißt, sie ist vom einen Land ins andere geflüchtet und von diesem anderen Land dann auch wieder verstoßen worden.
Ganz genau.
Wenn du jetzt auf dieses Jahr in New York zurückblickst, du nimmst sicher was daraus mit, aber hat das auch jetzt ein weiteres Leben geprägt in gewisser Weise?
Ich nehme ganz sicher sehr viel mit. Abgesehen von der sehr spannenden Arbeit, die wir machen durften im letzten Jahr, von den Personen, die wir getroffen haben und allgemein von dieser Stadt und auch wie es war, die Möglichkeit zu haben, ein Jahr in New York verbringen zu können. Und ich habe lange vor meinem Gedenkdienst begonnen, Geschichte zu studieren, aber das hat, nachdem ich wenig Zeit hatte, wieder schnell geändert. Und jetzt werde ich aber im Herbst beginnen, wieder Geschichte zu studieren und darauf freue ich mich schon sehr. Und da war der Gedenkdienst definitiv auch motivierend.
Und dein Diplomarbeitsthema hast du wahrscheinlich jetzt auch schon, oder?
Quasi.
Also wirklich extrem spannend, was die Miriam da erlebt hat und diese Möglichkeit, die sie hatte, mit diesen alten Menschen zu sprechen und wie sie die Vertreibung aus Österreich erlebt haben. In meinen Augen ganz besonders markant war, dass sie gesagt hat, die Miriam, dass die zweite Generation der vertriebenen Jüdinnen und Juden gemeint hat, dass sie die Aufarbeitung des Holocaust ganz gut findet. Und aber die Generation, die wirklich davon betroffen war, kaum darüber spricht und auch gar nicht mehr sich damit beschäftigen möchte und auch die Kontakte zum Teil abgebrochen hat. Das zeigt mir halt wieder einmal, dass diese Traumata so tief sitzen und das Erlebte so gewaltig und schrecklich war, dass man da nicht einmal mehr drüber sprechen kann.
Ja, und die arisierten Wohnungen, die Miriam angesprochen hat, die sind ja ein mahnendes Beispiel bis heute.
Da würde mich interessieren, können die Jüdinnen und Juden heute diese Besitzansprüche nicht endlich geltend machen?
Sie machen sie schon lange geltend und vieles wurde auch restituiert, aber nicht in vollem Umfang. Ich habe da online einen Beitrag gefunden von der Brigitte Beiler, der ehemaligen wissenschaftlichen Leiterin des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, kurz DÖW, kennt man vielleicht den Begriff?
Ja.
Und die war auch stellvertretende Vorsitzende der Historikerkommission. Und die hat beschrieben, wie schwierig diese Rückstellung von entzogenem Eigentum war, wie es im Fachjargon heißt, weil die gesetzliche Lage war unübersichtlich. Antragsfristen wurden in der Nachkriegszeit dann in unregelmäßigen Abständen verlängert, bis sie 1954 endgültig ausgelaufen sind. Und restituiert werden konnte ja nur jenes Eigentum, das noch vorhanden und auffindbar war. Und das war ein großes Problem, weil nachdem die Nazis mehr als 2/3 der Betriebe mit ursprünglich jüdischen EigentümerInnen nach der Arisierung einfach aufgelöst haben, war natürlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg gar nichts mehr da, was man zurückgeben hätte können. Und die Rückstellungskommissionen haben oft zulasten der Geschädigten entschieden, indem sie schwammige Gesetzesbegriffe so ausgelegt haben, dass dann womöglich die enteigneten Jüdinnen und Juden ihr eigenes geraubtes Eigentum sogar wieder zurückkaufen mussten. Jedenfalls war insgesamt die Rückgabe von Immobilien im Privatbesitz sehr langwierig und unbefriedigend, schreibt die Brigitte Beiler. Und in den meisten Fällen ist auch nur ein Bruchteil des tatsächlichen Schadens, der angerichtet worden ist, wieder refundiert worden.
Da kann ich jetzt umso mehr nachvollziehen, dass sich viele der vertriebenen Jüdinnen und Juden unmittelbar nach der Flucht schon als AmerikanerInnen gefühlt haben, so wie die Miriam das gesagt hat, und nicht mehr als ÖsterreicherInnen.
Ja, der Bruch mit der Heimat kommt sicher nicht von ungefähr bei vielen.
Tja, damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge zu unserem Schwerpunkt zum Zweiten Weltkrieg. Sollen wir schon was spoilern, Matthias?
Ja, ein bisschen was kann man sagen. Es hat damit zu tun, welchen Wendepunkt der Weltkrieg für die Stadt Wien bedeutet hat und welche Spuren er hinterlassen hat, die bis heute sichtbar sind.
Das macht ja schon super neugierig.
Apropos neugierig, auch wir wären sehr neugierig, wenn ihr, liebe HörerInnen, Geschichten zum Zweiten Weltkrieg in eurer eigenen Familie habt, die ihr uns erzählen wollt. Bitte schreibt sie uns an feedback@wienerzeitung.at.
Wir greifen das gerne auf und machen vielleicht eine Folge draus.
Bis dahin könnt ihr alle anderen Podcast-Folgen von Weitergedacht überall hören, wo es Podcasts gibt.
Und abonnieren.
Tschüss, bis nächste Woche.
Ciao, bis zum nächsten Mal.